Das Herz aller Dinge von Bo Geertz. Kapitel 4. Auf das aller Mund verstopft werde. Teil 1. Der wilde Priester. Juni 1543. Ausnahmsweise leuchtete die Sonne warm und lieblich. Herr Andreas streckte sich sehr behaglich aus, wie er da bäuchlings im Blaubeergestrüpp lag. Es duftete nach Kiefernadeln und Wacholder, und von dem frisch belaubten Birkengehölz weiter unten am Waldsaum kam dann und wann ein Windstoß voller Harzgeruch und Blumendüfte. Der Priester riss die roten Blaubeerblüten ab und kaute sie. Als er alles aufgezehrt hatte, was er dort, wo er lag, erreichen konnte, rutschte er ein Stück vorwärts, ohne aufzustehen. Einen Augenblick dachte er daran, sich auf den Rücken zu legen und zu versuchen, im Sonnenschein zu schlafen. Aber er wusste, dass der Hunger bitterer zu fühlen sei, wenn er sich umdrehte. Das Beste war, mit dem Bauch gegen den Boden gedrückt zu liegen. Die Sonne wärmte seinen grauen Bauernrock und die verschlissenen grünen Hosen, die ein paar breite Risse in der Kniefalte hatten. Der verbeulte Hut lag ins Moos geschleudert und die Sonne mochte ihn brennen, so viel sie konnte. Sein sehniger Nacken war kupferrot. Die Tonsur auf dem Schädel war unter dichtem Haar verborgen. Es war 3 Monate her, seitdem er sich das letzte Mal rasiert hatte. Er sah aus, als ob er das ganze Frühjahr im Hinterhalt gelegen hätte. Der Pfarrer hob vorsichtig den Kopf und spähte zwischen den Wacholdern hindurch in die Landschaft hinunter. Er sah deutlich die langen, grauen Häuser im Kirchdorf zwischen den frühsommergrünen Wiesen. Darüber ragte der schwarzgeteerte Giebel der Kirche aus dem lichten Laubwerk der Eichen hervor. Er betrachtete ihn wieder mit einem langen, hungrigen Blick. Wäre er nicht so hart geworden, hätte er geweint. Während der 4 Monate, die seit dem blutigen Tag bei Skogevi vergangen waren, war seine ganze alte Welt Stück für Stück in Trümmer gefallen. Ein paar Wochen war er Dackes Kanzler gewesen. Er hatte seine Briefe verfasst und auch geschrieben, die wenigen Schreiben vorgelesen, die mit Briefboten kamen, sie in die Bauernsprache übersetzt und die Antwort vorgeschlagen. In diesen kurzen Wochen hatte er einen ungeahnten Einblick in den ganzen Rattenschwanz von alten Familienfäden und verwickelten Handelsinteressen bekommen, die hinter dem Aufstand verborgen lagen. Er hatte mit Erschrecken gesehen, wie Niels Dacke seine Macht benutzte, um alte Widersacher niederzuschlagen und sein eigenes Geschlecht zu bevorzugen. Als es schließlich immer weniger mit der Feder zu tun gab und die ganze Kanzlei auf 4 Blatt unbeschriebenes Papier sowie sein eigenes abgenutztes Schreibzeug zusammenschrumpfte, nahm er Urlaub und verschwand mit einer Freischar in die Ebene. Die Gegend von Skenninge war von königlichen Truppen wieder entblößt, seitdem die upländische Kriegsmacht in Kinda eingebrochen war. Innerhalb einiger Tage hatten die Waldleute die Vögte zwischen Obi und Normlöser verjagt und die Herrenhöfe verbrannt. Schwer beladen mit Beute waren sie in die Wälder zurückgekehrt. Aber Herr Andreas hatte sich noch unglücklicher als zuvor gefühlt, wie er zwischen den Schlitten ging. Er wurde den widerlichen Geruch verbrannten Fleisches nicht los, und die schneidenden Notrufe aus den Häusern gellten ihm im Ohr. Dann waren sie wieder weit in die smoländischen Wälder zurückgeworfen worden. Dacke hatte alles Volk, was er nur konnte, ins Asboland aufgeboten. Bei Hagelsrum lagen sie im Walde und blickten über den See hinweg, als das königliche Heer in endlosen Kolonnen über das Eis hervorquoll. Er hatte eine stumme Verzweiflung empfunden, als er sie in unübersehbaren Massen sich nähern sah. Schwere Reiterei auf dampfenden Pferden, farbenfrohe Söldner mit Wimpeln und Federbüschen, schwedische Knechte unter buckligen Blechhüten, Fahrzeuge, Schlitten und Feldschlangen, soweit das Auge reichen konnte. Aber die Bauern hatten dennoch kaltblütig die Hauptmasse vorbeigehen lassen, waren dann aus dem Walde hervorgebrochen, hatten die Nachhut niedergemacht und den Tross geplündert. Die Tage vor Palmsonntag hatten sie bebend vor Kälte hinter dem großen Verhau bei Höxby gelegen. Soweit die Sicht reichte, war der Waldweg ein einziges Wirrwarr von aufgetürmten Bäumen, übereinandergeworfen und verschneit. Aber hier kehrte das königliche Heer um und ging zurück, um sich dann in einem großen Bogen in das östliche Gebiet zu ziehen. In Eilmärschen hatten sie dieses durchstoßen. Gerade am Karfreitag, während eine bleiche und machtlose Sonne über den endlosen Schneefeldern leuchtete, ohne die Kraft zu haben, auch nur ein einziges kleines Eissternchen an der Kante der Schneewehen zu schmelzen, waren sie auf einem steilen Waldrücken zwischen zwei Seen zusammengestoßen. Diesmal gerieten die Bauern mitten zwischen die Dalekalier und die Deutschen. Die ganze Luft war ein heulendes Gebrüll. Niemand konnte mehr sagen, woher es kam. Es heulte und donnerte bloß und warf sich über sie. Es war, als ob die Männer von pfeifenden Geißelschlägen niedergepeitscht würden. Wie im Traum hatte er gesehen, wie Dacke fortgetragen wurde, während das Blut aus dem durchschossenen Oberschenkel strömte. Dann waren sie alle im Walde verstreut worden. Um die Abenddämmerung hatte er in einem verlassenen Stall ganz oben auf dem Berg gestanden und über die kaltblaue Landschaft hinweggeschaut. Unter einem leblosen Himmel lagen die Wälder meilenweit, schneeschwer und tot, wie wenn sie seit langem aufgehört hätten, auf einen Frühling zu hoffen. Nur unten auf dem Eis wimmelte es von schwarzen Punkten. Das königliche Heer zog weiter nach Westen. An diesem Abend erlosch seine letzte Hoffnung. Seitdem ging der Weg ständig bergab, hinunter in das allertiefste Dunkel der Erniedrigung. In kleinen Scharen bissen sich die Friedlosen in den Wäldern fest. Alle, die Weib oder Hof besaßen, kehrten zurück. Nur die, die wegen Vögtemord oder Plünderungszügen anrüchig geworden waren, hielten sich verborgen. Vor den Kirchen kapitulierte der Bauernstand von Ytre bis hin nach Tounerlaine. Der König war jetzt milde mit den Bedingungen, wo er so gründlich eingeschüchtert war, und die Aussicht, Leben und Hof behalten zu dürfen, trieb die ansässigen Bauern haufenweise in sein Lager hinüber. Dazu kam der Hunger. Vergangenen Sommer hatten die Äcker vertrocknet gestanden. Jetzt war alles aufgezehrt. Saatgut, Spelz und Klei. Weiter nördlich gab es Getreide zu kaufen, aber der König hatte die Wege sperren lassen. Es hatte keinen Zweck, dort ohne Vögtepass aufzutauchen. Das machte den Bauern den Rücken weich. Mehr als einer ging zum Kirchhügel und schwur dem König Treue, nur weil er müde geworden war, am Abend das Hungerweinen seiner Kinder zu hören. Im Mai, als die Waldwege noch glatt von Eis waren, und der Frost gerade widerwillig die Birkengehölze freigab, tauchte Dacke plötzlich wieder auf. Wie Feuer im modrigen Stroh entbrannte der Aufruhr und lohte für einen Augenblick mit bleichen Flammen. Aber es war nur loses Volk, Habenichtse, Lausekerle und schlecht Beleumundete, das ihm jetzt folgte. Für einige kurze Wochen ging abermals die wilde Jagd durch die Wälder. Bis hinauf nach Rumskulla in die gottvergessenste Wildmark, wo die Tannen zu undurchdringlichen Urwaldgebüsch verflochten standen, folgten die Knechte des Königs nach. Jetzt konnten sie ihr Handwerk. Sie gingen still und sicher vor, und sie hatten Helfer unter den eigenen Leuten der Gegend. In mehr als einem Hof hatte man begonnen, die Aufrührer zu verfluchen und beschuldigte sie, Brand und jähen Tod über die Gegend gebracht zu haben. Noch knallten die Hackenbüchsen, und dann und wann pfiff ein Pfeil durch die Tannen. Hier und dort fiel ein Knecht in einen Hinterhalt. Öfter wurde einer von den Aufrührern ergriffen, wenn er sich zu den Höfen vorgewagt hatte, um Milch zu erbetteln oder ein Huhn zu stehlen. Bis weit in den Wald hinein konnte man das Schreien hören, wenn er auf das Rad geflochten wurde. Wilde, verzweifelte Schreie, die die Gefährten veranlassten, sich Moos in die Ohren zu stopfen und sich tiefer in die weglose Wildnis zurückzuziehen. Herr Andreas hatte plötzlich den Kopf eingezogen und drückte sich in das Blaubeergesträuch. Weit hinten im Gelände kam jemand einen der Kornäcker entlanggegangen. Mit den wachsamen Augen eines Wegelagerers folgte ihm der Priester. Dann erschlafften die gespannten Muskeln des Nackens wieder und er legte den Kopf auf den gekreuzten Armen bequem zurecht. Der Mann dort unten war auf das Kirchdorf zu abgebogen. Den Weg hierher würde er nicht kommen. Es war also keine Gefahr, hier in der Sonne liegen zu bleiben. Der Priester fühlte, wie die Bitterkeit sich wie beißende Hefe in seinen trockenen Mund gelegt hatte. Hier lag er als Wegelagerer, eine knappe Viertelstunde von seiner eigenen Kirche entfernt, und drückte sich wie ein Tier in den Boden. Solange die Sonne am Himmel war, wagte er nicht, sich zu zeigen, denn niemand konnte wissen, wer seit der letzten Zeit zum Verräter geworden war. In vielen Höfen, wusste er, würde er mit offener Feindschaft empfangen werden. Anderwärts würde man vielleicht höhnisch über seine verlumpten Bauernkleider lachen oder so tun, als ob man ihn nicht kennte. Nur an einigen wenigen Stellen wagte er zu hoffen, mit der gleichen Achtung wie zuvor empfangen zu werden. Aber dorthin wollte er nicht gehen, um kein Unglück über sie zu ziehen, wenn er ertappt würde. Hatte er nicht in Wirklichkeit auch deren Achtung verloren? War er nicht ein Wegelagerer und Dieb, ein Räuber und Gewalttäter? Seitdem er Ferrierum verlassen, hatte er alle Gebote Gottes gebrochen und all die Heiligkeit und Reinheit besudelt, die zuvor seine Ehrenkrone gewesen war. Es war eigentlich unbegreiflich, dass es so rasch hatte gehen können. Jahrelang hatte er ein geheiligtes Leben gelebt, dem Dienst Gottes geweiht. Er hatte fast zu spüren gemeint, wie die göttliche Gnade ihn durchströmte, wie die Kraft des Sakraments und die Reinheit des Andachtslebens sein Wesen bis in seine äußersten Fibern erfüllte und ihn zu einem Gottesmenschen umschuf. Aber er brauchte bloß ein paar kurze Tage aus den gewohnten Bahnen zu kommen, um entdecken zu müssen, dass die Sündennatur ebenso kraftvoll und ungebändigt wie je zuvor unter der glatten Oberfläche lebte. Die Katastrophe war nach dem Unglückstag bei Skrugeby gekommen, als er die Hoffnung verlor, jemals wieder als Priester nach Frierum zurückkehren zu können. Von dem Tage an war alles wie ausgewechselt. Alles, was er mühsam in vielen Jahren aufgebaut hatte, war in 2 Wochen zusammengestürzt. Vorher hatte er sich aus geistlichen Übungen einen immer höheren Turm errichtet. Der hatte ihn über den Alltag und die Welt erhoben. Er hatte dort hoch oben in der Klarheit, im Licht und der Einsamkeit vor Gott gelebt. Dieses ganze stolze Gebäude, das er mit so viel Mühe aus Gebeten, Fasten, Entbehrungen und Einsamkeit zusammengefügt hatte, war jetzt mit einem einzigen Schlage zerschmettert worden. Als er aus den Trümmern hervorkroch, fand er eine völlig neue Welt vor. Bärtige Gesichter grinsten ihn respektlos an. Rohe Worte und grobe Scherze hagelten von allen Seiten. Er hatte mehr als genug zu tun, um sich gegen seine Plagegeister zu wehren, sich sein täglich Essen zu beschaffen und die Strapazen auszuhalten. Solange er noch seine eigenen Gemeindeglieder begleitete, war es wenigstens noch möglich gewesen, den Schein aufrechtzuerhalten. Die erwiesen ihm jedenfalls Ehrfurcht und Respekt. Sie ließen ihn in Frieden, wenn er seine Andacht zu verrichten versuchte. Aber von dem Tage an, wo er sein Amt verspielt hatte, ein einfacher, gemeiner Mann geworden war und das Priestergewand abgelegt hatte, war der letzte Rest des bisherigen wie fortgefegt. Zuvor war sein Tag von Frömmigkeitsübungen erfüllt. Alles war aufwärts gerichtet gewesen. Alles, womit er sich beschäftigte, hatte zum Zweck gehabt, Gott zu ehren und sich selber zu heiligen. Wenn er irgendwann gezwungen wurde, etwas mit Menschen zu tun zu haben, war er ihnen in seinem Ornat begegnet, als Messepriester, Beichtvater oder Täufer. So war die Mauer gegen die Welt unerschüttert erhalten worden. Jetzt war sie plötzlich umgestürzt. Wie ein entblößter, hilfloser Mensch stand er unter den anderen Sündern. Sein ganzer Tag wurde jetzt von profanen Werken und von den tausend Schwierigkeiten und Versuchungen erfüllt, die mit einem Feldzug in einem verwilderten Bauernhaufen in einer Gegend zusammenhing, die bereits Mangel an dem Notwendigsten zu leiden anfing. Diese ungehobelten Fremdlinge, die jetzt seinesgleichen und Kameraden wurden, zeigten nicht eine Spur von Rücksicht auf ihn. Als sie richtig herausbekommen hatten, dass er wirklich nicht mehr in der Lage war, seinen Priesterdienst zu verrichten, gaben sie ihm üble Spottnamen und hänselten ihn mit gröbsten Späßen. Er ließ sich nichts anhaben und antwortete ihnen in ihrer eigenen groben Redeweise. Das verschaffte ihm Respekt. So wurde seine Sprache bald ebenso ungeschlacht wie die irgendeines der anderen. Schon vorher hatte er angefangen, Flüche zu gebrauchen, die sonst nie über seine Lippen gingen. Er begriff nicht recht, wie das kam. Es bedurfte nur einiger schwerer Nächte im Schnee, eines übermüdeten Körpers, eines gehetzten Aufbruchs mit dem Feind im Nacken und eines alten Lederriemens, der gerade riss, als es galt, in Gang zu kommen. Da bahnten sich die Flüche einen Weg über seine Lippen. Grobe, schreckliche Flüche, die die Mutter Gottes wie auch den heiligen Leib des Herrn schmähten und die ihm doch einen wollüstigen Genuss bereiteten, als er sie in seinen Mund nahm. Hinterher konnte er sich wohl schämen, aber als es wieder zu kritischen Lagen kam und seine hitzigen Finger ungeschickt mit der Armbrust hantierten, so dass der Schuss zu früh losging, brach es wieder los, noch wilder und gehässiger als zuvor. Zu all dem kam hinzu, dass die grobe Redeweise ihm half, sich zu behaupten. In dieser neuen Welt sahen alle auf ihn herab und trieben ihren Spaß mit ihm. Er spannte seine Kräfte auf das Äußerste an, um hochzukommen und von seinen neuen Gefährten anerkannt zu werden. Er schlug sich wie ein Teufel. Was ihm an Kraft mangelte, ersetzte er durch Waghalsigkeit. Er war der Erste, wenn es galt, sich an die Lagerplätze der Knechte im Walde heranzuschleichen, und der Letzte, der von einem verlorenen Verhau wich. Am Feuer an den Abenden, wenn die Lachsalven echoten und die unzüchtige Rede ihre gelobte Stunde hatte, wurde er auch bald den anderen überlegen. Er lernte alles, was es in der Hinsicht zu lernen gab. Und da er aufgeweckter und im Erzählen geschickter war als die Waldleute, wurde er bald in jeder Runde gut bekannt und gern gesehen. So fand er die Achtung der Wegelagerer und wurde als Gefährte und ihresgleichen aufgenommen. Niemand rief ihn mehr mit einem Spottnamen. Nannte man ihn jetzt irgendwie, so den wilden Priester. Darauf war er stolz, obgleich er wusste, dass an dem Ehrennamen viel Sünde hing. Am härtesten hatte es ihn mitgenommen, dass er das Fasten gebrochen hatte. Anfangs hatte er es wenigstens zu halten versucht. Aber es war fast zum Verzweifeln. Sie waren ja mitten in der Fastenzeit. Mehl war kaum mehr im Walde zu beschaffen und Fische gab es in den bis auf den Grund gefrorenen Bächen nicht. So waren sie auf das Wild angewiesen, das sie schießen konnten, und auf die Beute aus den Viehställen der Herrenhöfe. Die anderen höhnten ihn wegen seiner Bedenken. Er war ja doch ein ebenso guter Sünder wie sie. Da konnte er wohl auch Fleisch essen, wenn Gott ihnen einen Rehbock gerade über den Weg schickte. Eines Abends, als sie auf dem langen Marsch zu Dacke in Aspoland waren, hatte er völlig erschöpft im Schnee gelegen, bebend vor Hungerfieber. Die Kameraden hatten ein Schwein geschlachtet und brieten es über dem Feuer. Da hatte er seinem Verlangen nachgegeben und große, blutige Scheiben des duftenden Fleisches gegessen. Er hatte seine Kräfte wiederbekommen und ein blutvolles und tierisches Wohlbehagen empfunden. Seitdem hatte er es weitergetan. Niemals mit gutem Gewissen, aber immer mit großer Wollust. Natürlich hatte er sich auch einen Rausch angetrunken. Erst einmal in reiner Verzweiflung, dann wieder und wieder, um eine Unterbrechung in losgelassener Freude zu finden in diesem unmenschlich harten Dasein von Blut, Hunger und Aussicht auf Galgen und Rad. Obgleich er sich im Katzenjammer stets schämte, hatte er sich doch niemals von seiner Trunkenheit so erniedrigt gefühlt wie davon, dass er das heilige Fasten gebrochen hatte. Nun hatte er bald 3 Monate als Wegelagerer gelebt. Es gab wenig Untaten, an denen er nicht teilgenommen hatte, und nichts, was er nicht hätte begehen können. Eines Abends, als er auf den verrotteten Baumflechten in einer verfallenen Köhlerhütte lag und Rentiermoos kaute, war er zur Besinnung erwacht. Peter Skegge, Jöns Werkmeister und Bürger zu Skullebeck hatten gerade kapituliert. Clemens zu Prodebo war tot und begraben. Er war gerade eben noch mit allen Ehren auf dem Kirchhof zu Vieh in geweihte Erde gekommen, ehe die Volksstimmung umschlug. Peter Tjupp und Frode Schneider waren südwärts in die Wälder von Blickinge geflohen. Die jetzt noch übrig waren, hatten nicht einmal den Schein ehrlicher Aufrührer. Sie waren schlechthin Diebe und Waldstreicher. An diesem Abend lag Herr Andreas lange wach und rechnete alles zusammen, während die Drosseln draußen sangen und der gelbe Himmel der Sommernacht durch das eingestürzte Dach leuchtete. Alles zog in unbarmherziger Klarheit vorüber. Die hilflose Niederlage der Kirche, die sinnlosen Blutopfer, seine gefallenen Gemeindeglieder, sein eigenes verfehltes Leben und das heilige Amt, das er einstmals empfangen, aber verspielt und besudelt hatte. Gegen Morgen hin war doch eine Art Entschluss in seinem verfrorenen, ausgehungerten Körper gereift. Noch am Abend hatte er Lust gehabt, einfach liegen zu bleiben und auf den Tod zu warten. Aber als er taufeucht und fröstelnd erwachte, hatte er trotz allem einen halben Entschluss zu Wege gebracht. Er würde Buße tun. Der Gedanke war eigentlich töricht. Aber nachdem er einmal zum Leben erwacht war, biss er sich fest. In seinem hungergepeinigten Kopf klangen losgerissene Teile des Offiziums, wehmütig schmeichelnde Melodien, unerreichbar fern in ihrer spröden Reinheit. Irgendwo weit weg im Süden, in glücklicheren Ländern, wurden noch immer die heiligen Gesänge gesungen. Da gab es noch Klöster. Da konnte ein besudelter Sünder noch zur Beichte gehen und Buße tun. Konnte er nur dorthin kommen, würde er vielleicht für sein beflecktes Leben Buße tun können und eine Freistatt irgendwo hinter den Klostermauern finden. Noch einmal würde er in der Schönheit der Stundengebete leben dürfen. Und vielleicht, vielleicht würde er noch einmal würdig werden, die heilige Messe zu feiern. Wenn Gott ihm vergönnte, lange genug zu leben, würde er für alles Buße tun und Gottes Gnade wiedergewinnen. Die Frage war nur die, ob er jemals dieses Glücksland erreichen konnte. Dass alle schwedischen Häfen für ihn verschlossen waren, das war ohne weiteres klar. Aber über Ronneby ging noch ein schmaler und unsicherer Weg in die große Welt hinaus. Die Ronnebyer Kaufleute hielten es mit Dacke, da König Gustav sein Bestes getan hatte, um ihren Handel lahmzulegen und ihn nach Kalmar zu ziehen. Also war es nicht ausgeschlossen, dass er hier ein Schiff nach den Niederlanden oder vielleicht sogar nach Frankreich würde finden können, wenn er sich jetzt Geld beschaffen könnte. So war der Plan gereift. Eine Stelle auf Erden gab es, wo er möglicherweise Geld bekommen konnte. Das Geld, das ihn instand setzen würde, außer Landes zu fliehen und vielleicht irgendwo im Süden hinter Klostermauern für sein schmerzendes Herz Heilung zu finden. Am nächsten Morgen war er aufgebrochen. An den Sennhütten hatte er Milch und halbfertigen Käse erbettelt. So hatte er sich am Leben erhalten. Und jetzt war das Ziel in Sichtweite. Herr Andreas spähte wieder zwischen den Weiden am Hang hindurch. Prüfend folgte sein Auge den grauen Hausdächern im Kirchdorf, die wie lange glitzernde Silberbänder im Sonnenlicht lagen. Ganz im Osten endete das Dorf in einem großen Haselgebüsch, wo die Höfe ihre Melkpferche unter dem dichten Laub hatten. Unterhalb des Gehölzes glitzerte der Bach in den Wiesen zwischen den hohen Grasbüscheln und schwarzen Morastlöchern, die vom Vieh ausgetreten waren. Auf der anderen Seite des Baches lag ein steiniges Ried mit einem einsamen Mehlbeerbaum. Dort war die Stelle. Es war jetzt bald 3,5 Jahr her. In einer windigen Winternacht, kurz nach Weihnachten, hatten er und die Kirchenältesten dort in dem bleichen Mondlicht gestanden, das zwischen den Schneeflocken herabsickerte. Die Kirchenältesten hatten die dünne, gefrorene Erdkruste aufgestapelt. Wie eine blutige Wunde hatte der schwarze Schlick und das Moorwasser unter der Schneedecke ausgesehen. Dann hatten sie den alten Bronzeschrein mit dem Bargeld der Kirche in das dunkle Loch versenkt. John zu Flottlicke hatte 4 Steine im Kreuz als Merkmal draufgelegt, und bald hatte der Schnee sein weißes Tuch über alles gebreitet. Kein königlicher Vogt würde jemals die Stelle aufspüren können. Nur er und die Kirchenältesten hatten darum gewusst, und sie hatten geschworen zu schweigen, bis der letzte von ihnen den Tod kommen sah. John zu Flottlicke war vergangenen Herbst von den Landsknechten ermordet worden. Lasse zu Ortebohl war an den Wunden gestorben, die er im Februar bei Skuggeby empfangen hatte. Jetzt war er allein übrig von den dreien. Ob Lasse jemanden das Geheimnis verraten hatte? Das wäre ihm nicht ähnlich gewesen. Aber er konnte ja geglaubt haben, dass sein Pfarrherr tot war. Der Pfarrherr beugte den Kopf vor und biss in einen trockenen Baumzweig. Es war doch bitterer, als er ertragen konnte, dass seine eigenen Gemeindeglieder nicht wissen sollten, ob er lebte. Er hatte sich so über sein verlorenes Amt geschämt und über seine menschliche Erniedrigung, dass er sich nicht zu erkennen gegeben hatte. Er wusste nicht mehr von Ravelunda und Frierum, als das Gerücht an den Lagerfeuern der Wegelagerer zu erzählen gewusst hatte. Wieder spannten sich die Sehnen in dem mageren Nacken und der Kopf hob sich. Die kupferbraune Haut runzelte sich um die eingesunkenen Augen zusammen und der Blick hing unsicher und hungrig an dem einsamen Mehlbeerbusch hinter dem steinigen Ried. Dann beugte er sich wieder etwas vornüber und begann, Blaubeerblüten und zarte Grashalme abzureißen. Es war noch lange hin bis zum Abend.